Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Susanne Daubner.
Einen schönen Abend und willkommen zu den Tagesthemen.
Einen guten Abend.
Was bei dem versuchten Anschlag in der Münchner Innenstadt passiert ist, wie er sich ereignet hat, das ist einen Tag danach weitgehend aufgeklärt. Der 18-jährige Täter hatte demnach nicht nur das israelische Generalkonsulat im Visier. Einige der Schüsse, die er abfeuerte, galten auch dem NS-Dokumentationszentrum. Fragen bleiben allerdings noch offen mit Blick auf den vermuteten islamistischen Hintergrund des getöteten Schützen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie eng seine Verbindung zum islamistischen Terror wirklich war. Andreas Herz über die neuesten Ermittlungsergebnisse.
Zum Glück stand niemand hinter diesem Fenster. Fingerdick das Einschussloch am israelischen Generalkonsulat. Mindestens 9-mal feuerte Emrahi seine Waffe gestern in München ab, so die Ermittler. Seit dem Morgen war der Attentäter am Tatort. Er drang in 2 Gebäude ein, schoss auf das NS-Dokumentationszentrum und das israelische Generalkonsulat.
Deswegen haben wir auch die Arbeitshypothese, ich nenne es bewusst so, Hypothese, dass der Täter islamistisch bzw. antisemitisch motiviert gehandelt hat.
Ein Treffen mit Eva Ehrlich. Gleich trifft sich hier ihre jüdische Gemeinde, doch filmen sollen wir nur die beiden. Sie sind die Einzigen, die sich als Jüdinnen zu erkennen geben wollen, nach der neuerlichen Attacke auf eine jüdische Einrichtung.
War eigentlich zu erwarten, weil die israelischen Sicherheitskräfte und israelische Medien warnen schon seit vielen, vielen Monaten, dass israelische und jüdische Einrichtungen in Europa angegriffen werden. Und das war mein erster Gedanke, jetzt ist es soweit.
Dass der Täter schnell gestoppt wurde, liegt auch an dieser Ausrüstung. Sie liegt in jedem bayerischen Streifenwagen und hält sogar Kalaschnikow-Kugeln stand. Eine Konsequenz aus vorangegangenen Anschlägen in Deutschland. So geschützt konnten auch die Streifenbeamten Emrahi sofort entgegentreten, der sie beschoss mit einer alten Schweizer Armeewaffe.
Deswegen haben wir gesagt, keine Deko-Waffen, die Waffe hat eine massive Durchschlagskraft.
In München musste niemand auf das SEK warten, das letzte Nacht in Linz am Rhein anrücken musste. Eine Polizeiwache. Darin ein randalierender und drohender Albaner mit Machete und wieder Indizien auf eine islamistische Tat.
Dazu gehört wohl auch eine zu Hause aufgezeichnete oder erkennbare Flagge, die zum Islamischen Staat eine Art von Bezug hat.
Der Täter von München lebte in einem beschaulichen Salzburger Vorort und radikalisierte sich wohl vor allem über Social Media, so Bayerns Innenminister.
Wir kennen ja inzwischen aus dem eigenen Land auch Beispiele, wo durch diesen ständigen Konsum solcher Informationen Leute dann selbst meinen, sie müssten sich jetzt am Dschihad beteiligen.
Solche Menschen zurück in die Gesellschaft zu holen, bevor sie zum Täter werden, das sei eine riesige Herausforderung.
Ich spreche mit dem Sicherheitsexperten Peter Neumann vom King's College in London. Guten Abend, Herr Neumann.
Hallo, guten Abend.
Sie haben nach dem Anschlag in Solingen gesagt, wir stehen möglicherweise vor einer neuen Welle des islamistischen Terrors. War der gescheiterte Anschlag gestern auch schon ein Teil davon?
Möglicherweise, was wir gesehen haben, nicht erst in den letzten Wochen, sondern in den letzten Monaten, in den letzten 10 Monaten, ist ein dramatischer Anstieg der dschihadistischen Aktivität, von Anschlagsplanung, von Anschlagsversuchen und auch durchgeführten Anschlägen. Wenn man das alles zusammenzählt, etwas mehr als 4-mal so viel wie im Jahr 2022. Das ist schon ein dramatischer Anstieg. Und auch wie in der Vergangenheit ist es so, dass solche terroristischen Wellen typischerweise mit kleineren Anschlägen anfangen und dass dann möglicherweise nach 1 oder 2 Jahren die ganz großen Anschläge kommen. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Einschläge näher kommen, sie häufiger werden, aber wo man noch viel tun kann, um diese ganz große Welle abzuwenden.
Mhm. Können wir gleich drauf kommen. Welche dschihadistischen Gruppen und Organisationen schätzen Sie gerade als besonders gefährlich ein?
Also die Hauptgruppe ist natürlich nach wie vor der IS. Der IS wurde ja in seinem Kernland in Syrien und im Irak 2019 militärisch besiegt, hat dann viele Jahre eine große Periode der Schwäche gehabt, lag da nieder. aber der ist jetzt seit letztem Jahr wieder sehr, sehr aktiv geworden. Ganz wichtig dabei war der 7. Oktober 2023, die Terroroffensive der Hamas, mit der der IS eigentlich nichts zu tun hatte, aber die der IS für seine Zwecke instrumentalisiert. Ganz viele Leute, die jetzt wieder sich in diesen islamistischen, dschihadistischen Foren tummeln und die jetzt Teil davon sein wollen. Und das versucht der IS für seine Zwecke auszunutzen.
Sie beklagen eine Sicherheitslücke bei den Behörden, weil ein Mann, der in Österreich den Behörden bekannt war, eine Stunde entfernt in München zur Tat schreiten konnte. Wo sehen Sie da das größte Problem?
Naja, das ist eine von vielen Sicherheitslücken. Eine Maßnahme, die so deutlich macht, dass einiges immer noch nicht ganz funktioniert. Wir haben Personenfreizügigkeit innerhalb von Schengen, aber die Sicherheitsbehörden in Europa arbeiten immer noch nicht nahtlos miteinander zusammen. Ich würde argumentieren, für die bayerischen Behörden ist es genauso wichtig zu wissen, wer sind die Gefährder in Salzburg, wie es für sie ist, wer sind die Gefährder in Hamburg oder in Flensburg. Und deswegen muss man eine europäische Gefährderdatei haben, wo zum Beispiel die bayerischen oder deutschen Behörden eben auch Zugriff haben auf die Namen von Gefährdern in Österreich oder dem nahen Ausland und umgekehrt.
Was fordern Sie noch?
Ich denke, es gibt zwei wirkliche Baustellen, wo wir viel aktiver werden müssen. Die erste Baustelle ist das Internet. Viele Radikalisierungsverläufe, mehr noch als vor 10 Jahren, finden ausschließlich online statt. Wir brauchen mehr virtuelle Agenten, die diese Chaträume infiltrieren. Aber wir müssen auch mit den großen sozialen Medienplattformen strenger sein und sie dazu bringen, ihre eigenen Plattformen besser zu kontrollieren. Und weitere Baustelle ist natürlich der Bereich Flucht und Asyl, wo viele Attentäter, Terrorverdächtige herkommen. Da müssen wir noch stärker drauf mit Präventionsmaßnahmen, Frühwarnsystem und natürlich auch mit Beobachtung und Repression zum Teil.
Herr Neumann, gerade weil die politische Debatte über die Asylpolitik jetzt wieder so hoch erhitzt ist, ist es überhaupt möglich, diese Art von Anschlägen zu verhindern?
Es ist absolut möglich und die große Mehrheit der versuchten Anschläge wird ja auch verhindert. Und selbst bei diesen Einzeltätern, die sich häufig selbst radikalisieren, ist es nicht so, dass die über Nacht zu Terroristen werden. Dem gehen häufig Wochen, Monate der Radikalisierung voraus, wo auch Signale abfangbar sind. Wir müssen besser werden, diese Signale abzufangen, das Umfeld zu sensibilisieren und uns auf die Risikogruppen zu konzentrieren, wo tatsächlich die Terroristen herkommen. Wenn das gelingt, dann kann man vielleicht nicht 100% verhindern, aber man kann die Trefferquote erhöhen.
Eine Aufgabe also für die Behörden. Viele zu Hause beschleicht jetzt möglicherweise ein Gefühl der Unsicherheit. Wie sollte man damit umgehen?
Es ist natürlich klar, dass Leute sich unsicher fühlen. Der Sinn und Zweck von Terrorismus ist ja, Gesellschaften und Menschen zu terrorisieren. Und das muss man sich immer vor Augen halten. Man darf sich nicht terrorisieren lassen, dann gewinnen im Prinzip die Terroristen. Und es ist natürlich so, dass selbst wenn ein oder zwei Anschläge passieren, das Risiko, bei einem terroristischen Anschlag zu sterben, ist immer noch minimal gering. Das heißt, es gibt viele Bedrohungen im Alltag, die weit gefährlicher sind. Natürlich ist dieser Schrecken und der Terror etwas ganz Schlimmes, aber man muss versuchen, rational damit umzugehen.
Sagt der Sicherheitsexperte Peter Neumann vom King's College London. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der ukrainische Präsident Zelensky ist heute in Deutschland, um Danke zu sagen für die Unterstützung bislang und um noch deutlich mehr einzufordern. Wie existenziell wichtig aus seiner Sicht weitere Hilfe für die Ukraine ist, zeigt die Stadt Pokrovsk, einst ein stolzer Bergarbeiterort mit 60.000 Einwohnern, jetzt verlassen. Wer weg konnte, ist gegangen. Denn Pokrovsk liegt kurz hinter der Frontlinie in der Ostukraine, an der die russische Armee gerade schnell vorrückt. Die Stadt ist strategisch besonders bedeutend als Versorgungsknotenpunkt für die ukrainische Armee, aber die Truppen können sie kaum noch verteidigen. Wie geht es denen, die in Pokrovsk zurückbleiben? Birgit Firnig.
Immer eindringlicher die Aufforderung, die Stadt zu verlassen. Jeden Tag werden Häuser in Pokrovsk getroffen und trotzdem gehen die Behörden davon aus, dass immer noch mindestens 26.000 Menschen ausharren. Vor dem Krieg waren es 60.000 Einwohner. Vor einer Woche treffen wir die ukrainische Journalistin Natalia Berdykova, die hier für den privaten Fernsehsender Orbita aus der Region berichtet. Die weitere Entwicklung war da schon absehbar. Für die Alten ist es besonders schwer. Sie wollen nicht gehen. Sie wissen, dass es ein One-Way-Ticket ist. Sie werden nicht wiederkommen. Wenn es hier wirklich zu einer Schlacht kommt, dann wird nichts mehr übrig bleiben. Noch hält Natalia die Stellung, auch jetzt noch. Sie findet es wichtig, Journalisten hätten eine Verantwortung. Sie will die Zerstörung ihrer Stadt dokumentieren. Diese Bilder von ihr erreichen uns heute. Ich drehe die Schäden, die die Bomben anrichten. Erst vor 2 Monaten haben sie hier die Straßen repariert und sich auf die Heizperiode vorbereitet. All das will ich zeigen, die Stimmung, die Menschen. Zunehmend wird das Überleben schwieriger. Sie habe kaum noch Internet, schreibt sie. Mittlerweile sind die Bankautomaten leer. Vor allem die Alten haben bisher so ihre Renten bekommen. Ich suche einen Automaten, wo ich noch Geld ziehen kann. Vielen Menschen fehlt das Geld, die Stadt zu verlassen. Manchmal fühle es sich an, als weiche so langsam das Leben aus der Stadt, erklärt Natalia. Bachmut haben die Russen in 9 Monaten eingenommen. Die Schlacht um Avdiivka dauerte 4 Monate. Aber eine Siedlung hier in der Nähe mit Zechen und Halden 3 Tage. Ein trauriger Rekord. Wir verlieren unsere Städte. Sie werden zu Festungen in diesem Krieg. Hoffentlich nicht umsonst. Alle, die jetzt noch in Pokrovsk sind, bereiten sich darauf vor, die Stadt verlassen zu müssen, meint sie. Ich habe mich schon 100 Mal von meinem Haus verabschiedet. Ich möchte es so in Erinnerung behalten, wie es ist, ohne Verbitterung. Ich habe versucht, mit Dankbarkeit das Haus zu verlassen. Ich bin froh. Schließlich sind 3 meiner Kinder dort aufgewachsen. Gestern wurden nun auch die täglichen Evakuierungszüge eingestellt. Zu gefährlich. Jetzt bleiben den Menschen nur noch Busse oder sie kümmern sich selbst um ihre Evakuierung.
Vom Donbass in die Pfalz, wo der ukrainische Präsident heute zum ersten Mal persönlich beim Rammstein-Treffen dabei war, bei dem westliche Verteidigungsminister und Militärs regelmäßig Hilfen für die Ukraine koordinieren. Selenskyj bekam Zusagen über weitere finanzielle Unterstützung und Waffenlieferungen, doch er fordert mehr. Langstreckenwaffen, um Ziele in Russland weit hinter der Grenze angreifen zu können. Die Zusage dafür bekam er heute nicht. Oliver Bemelmann.
Der ukrainische Präsident reist persönlich zum Treffen der Unterstützerländer in Rammstein. Ein Novum, das zeigt, wie schwierig die Lage ist. Selenskyj appelliert an die rund 50 Länder in der Ukraine-Kontaktgruppe, zugesagte Waffen schneller liefern, am liebsten weitreichende Raketen. Wir brauchen Langstreckenwaffen nicht nur für die besetzten ukrainischen Gebiete, sondern auch für den Einsatz auf russischem Territorium, um Russland dazu zu bringen, Frieden zu suchen. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagt immerhin zu, zusätzlich 12 Panzerhaubitzen vom Typ 2000 zu liefern. Deren Reichweite ist allerdings begrenzt. Die Hälfte soll die Ukraine schon dieses Jahr bekommen. Ebenso 4 Flugabwehrsysteme vom Typ Iris-T.
Die Luftverteidigung bleibt der Schwerpunkt der deutschen militärischen Unterstützung für die Ukraine. Deutschland hat bereits, das wissen Sie, 3 Patriot-Systeme aus eigenen Beständen an die Ukraine geliefert, sowie eine große Zahl von Lenkflugkörpern und Ersatzteilen.
Auch die USA kündigen weitere Militärhilfe in Höhe von 250 Millionen Dollar an, darunter Luftabwehr, Munition und gepanzerte Fahrzeuge. Auf die Forderung der Ukraine, auch Waffen mit großer Reichweite tief in Russland einsetzen zu dürfen, reagiert Verteidigungsminister Austin ausweichend. Ich glaube nicht, dass eine bestimmte militärische Fähigkeit entscheidend ist. Dabei bleibe ich. Die Diskussion hatten wir ja bereits bei den Panzern. Wir werden alles tun, um die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen. Es kommt eher auf eine Kombination verschiedener Fähigkeiten an und darauf, wie man diese einsetzt. Der heutige Tag aus ukrainischer Sicht eher enttäuschend, meinen Fachleute.
Der große Wurf war das sicherlich nicht. Es ist mehr vom Gleichen. Es ist mehr von dem, was natürlich gebraucht wird. Aber es ist jetzt auch nichts dabei, was die Kampfdynamiken auf dem Schlachtfeld grundlegend ändern würde.
Am Nachmittag trifft sich Selenskyj in Frankfurt am Main noch mit Kanzler Scholz. Der versichert, Deutschland werde die Ukraine weiter unterstützen, solange es nötig sei.
Es ist ein Vorwurf, den Israels Armee und die Staatsführung im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas immer wieder formulieren. Die Hamas benutze die palästinensische Zivilbevölkerung systematisch als Schutzschild. Nun aber behaupten Quellen, dass einige israelische Soldaten ähnlich vorgehen. Sie würden palästinensische Zivilisten in heiklen Situationen vorschicken, um sich selbst weniger zu gefährden. Hannah Resch mit Recherchen zu diesen Vorwürfen.
Mohammed Abu al-Sayed hatte nicht mehr daran geglaubt, seine Kinder noch mal wiederzusehen. Unser Team trifft ihn im Süden des Gazastreifens. Dort erzählt er uns eine Geschichte über den Gazakrieg, die nicht in das gängige israelische Narrativ passt. Die israelische Armee habe ihn gefangen genommen. 15 Tage lang habe er für sie Häuser durchsuchen müssen. Sie gaben mir ein Handy zum Kommunizieren und eine weiße Flagge. Dann habe ich das Haus betreten. Eine Drohne mit Kamera war bei mir. Man sagte mir, welche geschlossenen Türen ich öffnen muss. Und welchen Schrank. Auch diese Aufnahmen, die der arabische Fernsehsender Al Jazeera erhalten hat und die wir nicht unabhängig überprüfen können, sollen zeigen, was Mohammed Abu al-Sayed uns als Augenzeuge berichtet. Als menschliche Schutzschilde seien Palästinenser in Häuser und Tunnel vorangeschickt worden. Sie sollten überprüfen, dass keine Kämpfer oder Sprengfallen auf die israelischen Soldaten warteten. Es waren viele Häuser. Sie haben mir zum Beispiel gesagt, dieses Haus. Sie hatten ein großes Loch in die Wand gemacht. Und ich musste vor ihnen da rein. Hier in Tel Aviv, in dem Büro von Breaking the Silence, einer NGO von ehemaligen und aktiven Soldaten der israelischen Armee, berichten offenbar seit Dezember immer mehr Soldaten von solchen Vorfällen bei ihren Einsätzen im Gazastreifen. Keiner von ihnen traut sich vor die Kamera, noch nicht einmal anonymisiert. Deshalb fasst der Leiter der Organisation, Nadav Weimann, die Berichte der Soldaten für uns zusammen. In einer Einheit hat der Offizier gesagt, du musst nicht über Kriegsverbrechen nachdenken. Ich bin dein Offizier. Du musst nicht nachdenken, sondern Befehle ausführen. Woanders hat man gesagt, es gibt zu viele tote Hunde in der Armee. Deshalb benutzen wir jetzt Palästinenser. Und in einer anderen Einheit hieß es, willst lieber du sterben? Wir ziehen es vor, dass die Palästinenser sterben. 2 bis 3 neue Zeugenaussagen bekommen Breaking the Silence nach eigenen Angaben jede Woche. Für Nadav Weimann belegt das, dass es nicht um Einzelfälle geht, sondern dass die Praxis, palästinensische Zivilisten in gefährliche Situationen voranzuschicken, in der Armee öfter vorkommt. Die israelische Armee verwendet Palästinenser als menschliche Schutzschilde. Und ich dachte am Anfang, dass es ein isolierter Vorfall sei. Aber dann haben wir Zeugenaussagen aus verschiedenen Einheiten, Zeiten, verschiedenen Orten im Gazastreifen bekommen und verstanden, es ist weit verbreitet und ein Protokoll. Im April ließ die israelische Armee Mohammed Abu Sayed nach mehr als 2 Wochen Gefangenschaft wieder frei. Doch die Erlebnisse, zum Beispiel wie er ein Krankenhaus für die israelischen Truppen durchsuchen musste, lassen ihn nicht mehr los. Es war der Horror, weil im Nasser-Krankenhaus waren überall Leichen. Ich kann nicht glauben, dass ich da lebend rausgekommen bin. Ich habe immer noch Albträume und wache jede Nacht so auf. Wir haben die israelische Armee um eine Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten und bekamen eine Standardantwort. Die Richtlinien der IDF verbieten den Einsatz gefangener Zivilisten in Gaza in militärischen Missionen, die diese in Gefahr bringen würden. Die Vorwürfe würden zur Untersuchung an die zuständigen Behörden weitergeleitet.
Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Jan, wie glaubwürdig sind die Schilderungen, die wir gerade gesehen haben?
Naja, wir haben ja Belege von beiden Seiten. Wir haben mit Palästinensern im Gazastreifen gesprochen, übrigens auch mit mehr Palästinensern als dem Familienvater, den wir gerade im Stück gesehen haben. Es ist gar nicht so schwierig gewesen, dort Menschen zu finden, die uns davon erzählt haben. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es die Aussagen der israelischen Soldaten, die Breaking the Silence, die israelische NGO eingesammelt hat, aber die zum Beispiel auch die israelische Zeitung Haaretz dokumentiert hat. Und wenn man sich das anguckt, wenn man das übereinander legt, dann kommt man zu der Auffassung, das sind keine Einzelfälle, das ist offenbar eine gängige Praxis, denn das Ganze ist über einen längeren Zeitraum passiert, in unterschiedlichen Einheiten und im ganzen Gazastreifen.
Wenn eine Terrororganisation das Sagen hat, wie im Gazastreifen, entscheidet die allein, was ein Verbrechen ist und ob es überhaupt geahndet werden sollte. Israel hingegen ist ein Rechtsstaat. Wie erfolgt die Aufarbeitung dieser Vorwürfe?
Naja, wir haben zunächst mal eine Standardantwort bekommen. Das heißt, wir gehen dem nach. Das ist etwas, was wir öfter hören, auch in anderen Fällen, wenn es um ganz konkrete Vorwürfe geht. Auch zum Beispiel, wenn es darum geht, wie die israelische Armee im besetzten Westjordanland vorgeht oder jetzt eben auch im Gazastreifen. Das Problem ist, wir hören dann sehr selten davon, dass tatsächlich dann auch gegen einzelne Soldaten vorgegangen wird, dass das dann wirklich auch Konsequenzen hat. Tatsächlich ist ja die Frage, wer trägt die Verantwortung, wenn das eine gängige Praxis ist? Also ist zum Beispiel die oberste Militärführung eingeweiht? Was wussten einzelne Kommandeure? Man muss dazu sagen, das Ganze verstößt ja nicht nur gegen die moralischen Standards oder ethischen Standards der israelischen Streitkräfte, sondern auch gegen internationales Völkerrecht. Und dann ist eben die Frage, was kann bei solchen Untersuchungen rauskommen? Ich würde da jetzt erstmal nach der Erfahrung, die wir gemacht haben bisher, nicht allzu viel erwarten.
Die Organisation Breaking the Silence spricht von einer zweistelligen Zahl an Fällen. Wie ist das einzuordnen angesichts von mehreren 100.000 israelischen Soldaten im Einsatz seit dem 7. Oktober?
Ja, zunächst muss man mal sagen, also wie der Krieg im Gazastreifen geführt wird. Das ist ein komplizierter Krieg in einem sehr dicht besiedelten Gebiet. Häuserkampf heißt das. Und es gibt ja auch den anderen Vorwurf, nämlich, dass die Hamas sich hinter der eigenen Bevölkerung verschanzt. Dafür gibt es ja auch Belege, nämlich, dass die Hamas zum Beispiel aus Schulen operiert, aus Krankenhäusern, dass Tunneleingänge oft in zivilen Gebäuden zu finden sind. Ich würde das Ganze jetzt aber nicht abtun und sagen, naja, die israelische Armee reagiert mit dieser Praxis auf die Tatsache, dass die Hamas sich hinter der eigenen Bevölkerung verschanzt, sondern das ist etwas, was gravierend ist, was gegen internationales Recht verstößt. Und das ist eben jetzt die Frage, was folgt daraus, was kann daraus folgen, und das ist eben völlig ungeklärt. Wir würden auf jeden Fall davon ausgehen, dass es keine Einzelfälle sind und dass das auch ein schlechtes Licht wirft auf die israelische Armee, die ja Benjamin Netanyahu, der Ministerpräsident, hier immer wieder als die Most Moral Army, also die moralischste Armee der Welt bezeichnet.
Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Herzlichen Dank dafür. Danke. Knapp 50.000 Menschen wohnen hier zwischen Blumenwiesen und Wacholderheiden in Albstadt in Baden-Württemberg. Das klingt nach größtmöglicher Harmonie, aber in Albstadt sind auch schon Konflikte ausgetragen worden. Die Stadt galt früher als eine Hochburg der rechtsextremen NPD. Heute sind Rechtspopulisten hier auf Kreisebene für baden-württembergische Verhältnisse überdurchschnittlich stark. Trotzdem, oder genau deshalb, hat ein Albstädter für heute den ersten Christopher Street Day im Ort auf den Weg gebracht. Dass es Widerstand geben würde, hat ihn nicht von seinem Plan abgehalten. Daniel Hechler und Fabian Siegel.
Es war seine Idee, in Albstadt den ersten CSD zu organisieren. Pascal Konzelmann und seine Freunde mit letzten Vorbereitungen für die Party am Abend. Eine Premiere in schwierigem Umfeld. Der Jungsozialist will ein Zeichen für Akzeptanz und Menschlichkeit setzen. In einer Region, in der Anderssein noch immer ein Problem ist.
Sichtbarkeit auf dem Land zu zeigen, denn die queere Sichtbarkeit hier auch im Zollner Albkreis, die gibt es momentan nicht und hat es bislang auch noch nie gegeben.
Viele sind einfach verunsichert und trauen sich vielleicht auch nicht wirklich hier teilzunehmen und Gesicht zu zeigen, weil man dann irgendwie doch damit rechnen muss, dass man an anderer Stelle vielleicht auch außerhalb von diesem Rahmen Hass oder Gewalt erfährt.
Wir stehen für Offenheit, wir stehen für Toleranz. Und das ist das Motto des Tages, würde ich sagen.
Keine Selbstverständlichkeit im Herzen der Schwäbischen Alb. Knapp 50.000 Einwohner hat Albstadt, idyllisch, religiös geprägt, konservativ. Einst war die NPD im Umland stark, heute ist es die AfD. Eine offen queere Bewegung empfinden nicht weniger als verstörend.
Dürfen wir Sie kurz fragen, wie Sie es finden, dass es heute ein CSD gibt hier?
Aber das geht nicht nach Albstadt und fertig.
Sie sind gekommen, um gegen schwule, Lesben und Transgender-Personen Stimmung zu machen. Rechtsextreme aus der Region haben zur Gegendemo aufgerufen. 200 waren angekündigt, es sind weniger geworden. Die linke Antifa macht gegen sie mobil. Die Polizei trennt die Gruppen mit einem Großaufgebot. Albstadt scheint zerrissen zwischen Gegensätzen. Deutschlandweit allerdings sei die Akzeptanz von queeren Menschen relativ hoch, sagt der Soziologe Volker Lang. Rechtsextreme wollten das ändern.
Die wollen sich dadurch breiter in der gesellschaftlichen Mitte etablieren und nutzen dafür jede Möglichkeit, identitätspolitische Themen, migrationspolitische Themen, um dieses Ziel sozusagen zu erreichen.
CSD-Kundgebung im Stadtzentrum am Abend. 400 Teilnehmende sind es geworden. Sie feiern fröhlich, friedlich. Pascal Konzelmann ist erleichtert.
Ich würde sagen, wir haben mit diesem Tag schon viel bewirkt, aber es muss noch viel mehr passieren. Solche Tage wie heute, so eine große queere Präsenz, muss es häufiger im Jahr geben, hier in der Region, damit langfristig etwas bewirkt werden kann.
Und doch bleibt ein bitterer Nachgeschmack nach dem Aufmarsch der Rechten in Albstadt. Die anderen aber waren am Ende in der Mehrheit.
Jetzt erstmal zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Auch wenn sich der Sommer bei uns in diesem Jahr manchmal zu kalt angefühlt hat, weltweit wurde wieder ein neuer Hitzerekord aufgestellt. Das zeigen Zahlen des EU-Klimadienstes Copernicus. So lag die globale Durchschnittstemperatur von Juni bis August fast 0,7 Grad über dem langjährigen Vergleichswert. Dabei sind die Temperaturen schon seit Jahren höher als sonst. Vor allem älteren Menschen macht die Hitze zu schaffen. Die internationale Funkausstellung in Berlin hat ihre Hallen heute für private Besucher geöffnet. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Haushaltsgeräten, die von künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Auch neue Fernsehtechnik und Roboter werden bis Dienstag gezeigt. Die Messe blickt auf eine 100-jährige Geschichte. International wurde die Funkausstellung aber erst, als das Fernsehen farbig wurde. Der frühere US-Präsident Trump hat vor Gericht einen Erfolg verbucht. Das Strafmaß im Schweigegeldprozess gegen ihn wird auf seinen Antrag hin erst nach der US-Wahl im November verkündet. Das entschied der zuständige Richter in New York. Trump war im Mai unter anderem wegen der Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin schuldig gesprochen worden. Der brasilianische Musiker Sergio Mendes ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren in Los Angeles, wie seine Familie mitteilte. Mendes war für seine Mischung aus Samba-Klängen und Bossa-Nova-Rhythmen bekannt. Sein Song Maschinada aus dem Jahr 1966 wurde ein Welthit. Bei den Paralympics hat das deutsche Team heute 6 weitere Medaillen gewonnen. 4-mal Bronze und 2-mal Silber. Die Silbermedaillen gingen an die querschnittsgelähmte Schwimmerin Tanja Scholz über 50 Meter Freistil und den Prothesenläufer Johannes Flors über 400 Meter. Er war als Titelverteidiger ins Rennen gegangen.
Johannes Flors braucht Zuspruch nach seinem Rennen. Teamkollegin Irmgard Bensusen ist die Erste, die ihm Trost spendet.
Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Und ich kann mich noch nicht über Silber freuen. Die Erwartungen waren hoch. Aber ich glaube, in allererster Linie habe ich mich auch selbst enttäuscht.
Flors geht mit dem Ziel Gold an den Start. Das will ihm der Amerikaner Hunter Woodhull streitig machen. Der hat ihn auf der Innenbahn gut im Blick. Bensusen, die selbst heute das letzte paralympische Rennen ihrer Karriere gelaufen war, fiebert mit, muss mit ansehen, wie Woodhull in der letzten Kurve an Flors vorbeizieht. Der verliert sein erstes großes Rennen über 400 Meter seit 2017. Mit einer Hundertstel sichert er sich Silber und kann dem zweiten Platz dennoch etwas abgewinnen.
Und dass ich diesen Moment jetzt mit allen teilen darf, das macht die Medaille so besonders.
Sie braucht keinen Trost, sondern nimmt Glückwünsche für ihre Silbermedaille entgegen, Tanja Scholz. Über 50 Meter Freistil schlägt Scholz als Dritte an. Die Brasilianerin Vieira da Cruz wird aber wegen eines Fehlstarts disqualifiziert. Scholz gewinnt Silber. Zuvor hatte Josia Topf seinen persönlichen Medaillensatz komplett gemacht. Nach Gold und Silber holt er heute Bronze, auch über 50 Meter Freistil.
Also alles in allem wieder ein richtig guter Tag fürs deutsche Team in Paris. Es gab ja auch noch Bronze für Juliane Wolf im Tischtennis und für die Dressur-Equipe. Und für ihn, Lennart Sass im Judo. Ein Sportler, der wie viele andere bei den Paralympics in jungen Jahren schon eine große Geschichte zu erzählen hat. Lennart Sass hatte als Kind mit Judo angefangen, war dann voll für den Handballsport entflammt und wollte Großes erreichen. Doch als er als Jugendlicher sein Augenlicht verlor, kämpfte er sich zurück auf die Judomatte. So sagte er es selbst Der hat noch so viel mehr zu erzählen. Aber los geht es natürlich auf der Matte heute in Paris. Philipp Eggers.
Das Aus kam im Halbfinale. Weil Lennart Sass sich bei diesem Wurf mit der Stirn und nicht mit den Händen auf der Matte abstützt, wird er vom Schiedsrichter disqualifiziert. Laut Regelwerk gilt das als selbstgefährdend. Sportlich lag der 24-Jährige bis dahin in Führung. Eine Enttäuschung, denn auf seinen Auftritt in Paris hatte er sich 2 Jahre lang am Olympiastützpunkt in Heidelberg vorbereitet.
Easy work. Ich kümmere mich gerne, dass der sportliche Himmel auf Erden.
Seit einer Erkrankung vor 8 Jahren ist Lennart Sass blind. Seine Krankengeschichte beginnt im Sommerurlaub 2016, als er plötzlich nicht mehr richtig sehen kann.
Wurde es Tag für Tag schlechter, bis dann keine Nummernschilder, Augen, Gesichter etc. wahrnehmen konnte. Und das hat sich innerhalb kürzester Zeit ereignet, ohne eine Diagnose, also die Ursache zu kennen. Und der Befund war, als ich dann zurückflog, irgendwie 5% und am nächsten Tag 4% und immer noch wusste kein Arzt, was mit meinem Augenlicht geschieht.
Heute weiß er, eine seltene Mutation der Erbkrankheit Lohn ist schuld. Seine Sehkraft liegt bei 0%. Trotzdem lässt er sich nicht unterkriegen, geht zurück an seine alte Schule, macht Abitur und fängt nebenbei wieder mit dem Judo an.
Ich habe immer so gedacht, Mensch, Lennart, irgendwie fragt man dir auch mal, Mensch, hast du nicht mal in deinem Bett gelegen und wirklich da geheult darüber, ne, dass du nun erblindet bist? Ne? Das ist ein riesen Schicksalsschlag, sagt der ganz ehrlich Papa. Nein, nee, habe ich nicht. Habe gedacht, ja, wieso nicht? Ne? Ja, das ist mein Schicksal. Das muss ich jetzt annehmen. Ja.
Im schleswig-holsteinischen Rendsburg hat Lennart Sass schon als 5-Jähriger auf der Matte gestanden. Noch heute trainiert er bei Besuchen in der Heimat mit den Leuten, die er von klein auf kennt.
Also ich bewundere das, dass er sich da so einfach hinstellt und sagt, ich will, ich mache, ich tue. Es war schon immer eine Kämpfernatur. Und dass er jetzt seinen Weg da gefunden hat, das so umzusetzen. Ich weiß noch, als er wieder hier anfangen wollte, ich habe mit irgendjemandem in Hannover telefoniert wegen dem wegen Blindensport, was ich da beachten muss, was ich machen kann, was soll ich da tun und so weiter. Und der junge Mann sagte mir nur einfach, wissen Sie was, lassen Sie ihn kommen, fragen Sie ihn, was er braucht.
Vor allem, sagt Lennart Sass, brauchte er damals Normalität. Auf der Matte findet er. Schnell kämpft er sich an die Weltspitze, holt Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften, fährt als Weltranglisten-Zweiter nach Paris. Immerhin erreicht er dort heute den Kampf um Platz 3. Er geht gegen Shokhrukh Mamedov als klarer Favorit auf die Matte, besiegt den Usbeken am Ende deutlich und gewinnt Bronze. Und Gold, sagt er, will er dann eben einfach in 4 Jahren holen.
Da schauen wir ihm dann gerne bei zu und fragen erstmal Sven, haben die Wetteraussichten denn Gold verdient?
Ich würde sagen, man muss sich jetzt mehr und mehr zurückhalten. Fürs Wochenende würde ich, ja, haben sie. Da ist es allerdings so, dass es wieder eine persönliche Bewertung ist, ob man denn ganz große Hitze, die im Osten Deutschlands bis zum Sonntag hält, noch aushalten will. Und danach werden, glaube ich, viele sagen, huch, jetzt ist ja September im September und wir haben wieder viel niedrigere Temperaturen. Bevor ich über niedrig spreche, eben haben wir schon von Susanne kurz gehört, die Situation. Der EU-Klimadienst Copernicus hat ja darüber berichtet, wie die Temperaturen jetzt von Juni bis August die höchsten waren, die wir jemals global hatten. Und jetzt möchte ich noch eine Grafik wegen der großen Übersichtlichkeit hier zeigen. Deswegen führe ich kurz durch, keine Sorge. Und zwar geht es um globale Temperaturanomalien im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Das betrachtet man immer, wenn man sich die Frage stellt, geht man jetzt über das 1,5 Grad Ziel oder nicht? Denn das ist ja das, was wir politisch genannt haben, um eben Klima in dem Griff zu halten. Hier sind die entsprechenden Abweichungen. Hier sieht man ganz viele Jahre. Es geht eben von vorne, 1. Januar bis 31. Dezember. Und die sind hier so ein bisschen gemixt. Man sieht, es geht langsam nach oben. Und das Interessante ist jetzt, der August war 1,51 Grad drüber, also über der Grenze. Der Dezember 2023 sogar 1,78 Grad. Alles im roten Bereich von 14 Monaten 13 drüber. Also das ist der Klimazustand hier ein bisschen aufgegriffen. Und jetzt kommt eine Kurve, die geht nach unten. Das ist jetzt wieder Wetter und das ist der Blick bis Sonntag. Berlin, große Hitze, 32 Grad, dann der Temperatursturz. Und dann kann man auch mal wieder lüften. Der Wetterablauf ist folgender. Wir haben in der kommenden Nacht nach Nordwesten noch ein paar dichtere Wolken. Letzte Schauer sind da aber auch raus. Sonst ist es klar oder leicht bewölkt. In der West- und Südwesthälfte auch ein paar Nebelfelder. Und morgen wird das alles abgeräumt. Das Tief ist noch nicht da. Es gibt Sonnenschein in den Frühstunden, 11 bis 16, nach Nordosten 17 bis 20 Grad. Morgen Nachmittag im Osten noch mal bis 33, für die meisten 28 bis 31 Grad. Kurz der Ausblick, am Sonntag im Osten noch mal heiß, von Westen Gewitter, dann der wechselhafte Montag.
Mhm, danke Sven, aber erstmal wünschen wir dir ein schönes Wochenende. Und
unbedingt, gleichfalls gerne. Zurück.
Danke, machen damit Schluss für heute. Schicken Sie auch sehr gerne ins Wochenende und wünschen jetzt erstmal noch gute Unterhaltung mit dem Tatort.
Aktuelle Nachrichten finden Sie natürlich wie immer auf tagesschau.de.
Morgen gibt es uns dann wieder um 23:30 Uhr. Machen Sie es gut.
Tschüss.